denn ich bin nur noch so jung im Glauben. Und viele von euch, die haben sich schon vor Jahren diesen Weg des Glaubens angeschlossen. Wahrscheinlich hatten oder haben viele von euch auch schon gläubige Eltern. Bei mir ist es gar nicht der Fall. Im Gegenteil, erst seit kurzem bin ich wirklich zum Glauben gekommen. Eigentlich sollte ich deshalb jemand anders von euch hier reden lassen. Meine Mutter, die hat mich immer der Nützliche genannt. Keine Ahnung warum, ob ihr die Formulierung so gefallen hat oder ob sie mich so genannt hat als Gegenpol zu ihrem eigenen Leben. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich mich alles andere als nützlich gefühlt. Vor allem die letzten Jahre nicht. Zumindest nicht nützlich für mich selber. Ich musste Tag ein, Tag aus immer nur das tun, was die anderen wollten. Immer nur für die anderen arbeiten. Immer nur für die anderen parat sein. Wenn man mich gerufen hat, dann musste ich kommen. Wenn man mir irgendwelche Besorgung aufgetragen hat, dann musste ich gehen. Ich habe mich nach Freiheit gesehnt. Endlich selber entscheiden können. Endlich ein eigenes Leben führen zu können. Wochen, monatelang habe ich so diese Gedanken mit mir herumgetragen. Sie sind in mir gegärt. Und dann habe ich es schließlich nicht mehr ausgehalten. Ich hatte das ganze Getue einfach satt. Und dann auch noch dieses fromme Geschwafel Woche für Woche. Zumindest ist das eine Formulierung, die ich vor ein paar Monaten noch verwendet hätte. Ja, ich konnte mit dem Glauben nichts anfangen. Und dann war ich auch noch Woche für Woche dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Mir solche Gedanken anzuhören, weil sich eine Gruppe von Gläubigen bei uns im Haus getroffen hat. Eines Tages habe ich meine Überlegung dann in die Tat umgesetzt. Ich habe mir das Geld für meine Flucht besorgt, ausgeborgt oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Dann habe ich einen guten Moment abgewartet. Ja, und dann habe ich einfach meine Beine in die Hand genommen. Ich bin praktisch ununterbrochen gelaufen. Es war eigentlich alles andere als so, wie ich mir Freiheit vorgestellt hatte. Tagsüber immer die Angst, erkannt zu werden. Und nachts die Angst vor Räubern und wilden Tieren. Wahrscheinlich habe ich einen neuen Rekord aufgestellt für die rund 200 Kilometer bis zum Meer. Und erst als ich ein Schiff gefunden hatte, wo ich mitfahren konnte und wir dann auch tatsächlich abgelegt sind, da habe ich dann gemerkt, wie ich innerlich etwas zur Ruhe gekommen bin. Das Ziel vom Schiff, das war mir eigentlich komplett egal. Einfach nur weg. Weit, weit weg. Aber als ich den Zielhafen von dem Schiff dann gehört habe, da wusste ich, das perfekte Schiff für mich. Ich hätte mir kein besseres Ziel aussuchen können als diese Weltmetropole Rom. Ich wusste sofort, als das gehört habe, ja, das ist richtig. Das ist gut. Da kann ich untertauchen, da kann ich meine Vergangenheit zurücklassen. In Rom würde ich ein neues Leben beginnen, ein Leben in Freiheit. Um meine Geschichte an dieser Stelle etwas abzukürzen, denn auf so gewisse Details, die jetzt kämen, da bin ich nicht sonderlich stolz drauf. Aber ich habe in Rom tatsächlich ein neues Leben begonnen. Ich habe gelernt, was wirklich Freiheit ist. Nicht das, wonach ich mich monatelang gesehnt hatte, sondern etwas viel, viel Besseres habe ich da gefunden. Und was Freiheit wirklich bedeutet, das habe ich von einem Mann erfahren, der äußerlich gar nicht frei ist. Aber innerlich umso mehr. Ich spreche von Paulus. Mein geliebter Paulus. Dieser Mann, der beeindruckt mich einfach. So alt, wie er ist. Als Gefangener in Rom, belegt mit einem Ausgangsverbot. Ich bin einfach froh, dass er erleichterte Haftbedingungen hat. Denn nur so war es auch mir möglich, ihn immer und immer wieder zu treffen. Und letztlich war es Zufall, dass ich ihn das erste Mal getroffen hatte. Aber was ich dort von ihm gehört hatte, das hat mich fasziniert. Das hat mich immer und immer wieder zu ihm hingezogen. Denn ich habe gemerkt, dass er wirklich, wirklich frei ist, obwohl er Fesseln ums Handgelenk hat. Es verging praktisch kein Tag, an dem sein Zimmer nicht voll war mit Leuten. Ich konnte ihm stundenlang zuhören. Seiner Logik, seinem Scharfsinn konnte niemand das Wasser reichen. Man merkt, dass er die Schriften intensiv studiert hat. Und gleichzeitig ist es nicht einfach nur trockene Theorie, wenn er redet. Okay, zugegeben, so manches Mal bin ich dann doch ausgestiegen, wenn er so eine seiner berühmten Argumentationsketten von sich gegeben hat oder mal wieder einen seiner verschachtelten Rekordschlangensätze gesagt hat. Das war mir dann doch zu hoch und zu kompliziert. Aber etwas habe ich immer mitgenommen. Er ist so begeistert von Gott. Er ist so begeistert vom Evangelium und von dem, was Jesus für uns getan hat. Und es ist doch so logisch, dass Jesus der verheißene Messias ist. Oh, entschuldigt. Ich hoffe, hier sind keine Juden unter uns. Da merkt man, dass ich kein geborener Redner bin, sondern einfach das sage, was mir so gerade in den Sinn kommt. Bei Paulus ist das anders. Er war sehr vorsichtig in seiner Wortwahl. Vor allem, er wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Vor allem nicht die Juden in Rom. Er hat immer Wert darauf gelegt, diplomatisch zu sein. So wie er es einmal formuliert hat in seinem ersten Brief an die Korinther. Kennt ihr den Brief eigentlich? Hattet ihr schon das Vorrecht, diesen Brief mal zu lesen? Er hat ihn, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren geschrieben, also etwa im Jahr 55 nach Christus. Und ich kann die Briefe von Paulus nur empfehlen. Besorgt sie euch, wenn ihr sie noch nicht habt. Sie sind so wertvoll für jede Gemeinde. Im ersten Brief an die Korinther, im Kapitel 9, ab Vers 19, da schreibt er: Denn obwohl ich frei bin von allen, ja, da war er noch frei tatsächlich. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Paulus ist wirklich diplomatisch. Und er versucht immer Rücksicht zu nehmen. Denn die Gewinnung von Menschen für das Evangelium, das steht bei ihm an oberster Stelle und das merkt man einfach. Und es hat mich beeindruckt, wie er frei ist, obwohl er ja ein Gefangener ist. Ich hoffe so sehr, dass der Prozess vor dem Kaiser bald stattfinden kann und er endlich freigesprochen wird. Aber obwohl Paulus ein Gefangener ist, ist er frei. Und gleichzeitig macht er sich freiwillig zum Knecht für andere. Bei mir war es letztlich genau umgedreht. Ich war Knecht und wollte unbedingt frei sein. Und dieser Wunsch war so groß, dass ich keinerlei Rücksicht genommen habe auf andere. Ja, ich habe große Fehler gemacht. Und das Einzige, worauf ich jetzt noch hoffen kann, ist, so wie wir es auch gesungen haben, Gnade. Ich weiß genau, wenn ich geschnappt würde, dann würde mir eine harte Strafe blühen. Und ich hätte es absolut verdient. Und Deshalb fällt mir dieser Weg, auf dem ich unterwegs bin, so schwer. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich kann nur hoffen. Ich bin einzig und allein auf Gnade angewiesen. Doch sitzen wir in Bezug auf Gott nicht alle im selben Boot? Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So hat es Paulus mal ausgedrückt. Und die einzige Hoffnung, die wir haben vor Gott, ist Gnade. Wir sind alle auf Gnade angewiesen. Und in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, da hat Paulus es so geschrieben, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. So wie ich diesen Brief von Paulus liebe. Ich bin in Besitz gekommen von einer Abschrift von diesem Brief an die Gemeinde in Rom. Und ich habe diesen Brief immer und immer wieder gelesen. Wahrscheinlich hat Paulus in diesem Brief sein komplettes Verständnis von der Systematik der Erlösung aus Gnade niedergeschrieben. Falls ihr noch keine Abschrift haben solltet von diesem Brief, so besorgt euch eine. Das Geld ist es allemal wert. Allein aus Gnade sind wir gerettet. Gnade, it's all about Gnade, so würdet ihr es wohl neudeutsch formulieren. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Erlösung ist ein Geschenk. Wir hätten den Tod verdient. Wir können einzig und allein auf Gnade bei Gott hoffen. Und Jesus ist tatsächlich am Kreuz von Golgatha für uns gestorben. Er ist gestorben, damit wir leben können. Seine Liebe ist so unendlich groß. Und Paulus ist sich diesbezüglich gewiss. In Römer 8, Vers 38, da hat er es geschrieben, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, noch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes ist so groß zu uns. Er hat alles für uns getan. Und niemand und nichts kann uns davon scheiden. Oh, verzeiht, ich komme so ins Predigen gerade. Aber die Begeisterung von Paulus, die ist einfach so ansteckend. So hat es Paulus mir immer und immer wieder erklärt. Und so habe ich es in seinen Briefen immer und immer wieder gelesen. Gnade. It's all about Gnade. Doch manche schließen daraus, dass sie nun leben können, wie sie jetzt wollen. Dass sie jetzt alles tun dürfen. Doch dies ist ein falsches Verständnis von Freiheit. Paulus hat diese Fragen in seinem Brief auch gestellt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. An einer anderen Stelle fragt er, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. So manches Mal habe ich gemerkt, wie es in Paulus ermüdete, immer und immer wieder diese verdrehten Ansichten über Erlösung, diese verdrehten Ansichten über Gnade korrigieren zu müssen. Es hat ihn ermüdet. Auch wenn ich es zum Teil verstehen kann, dass gewisse Bereiche im Glauben nicht angenehm sind. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom, da hatte Paulus es so geschrieben, ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir sollen unser unsere Leiber. Wir sollen unser Leben darbringen als ein freiwilliges Opfer. Immer wenn ich diese Zeilen lese, dann muss ich an Isaak zurückdenken. Er hätte sich wehren können. Er hätte davonlaufen können. Doch er hat sich von seinem alten, greisen Vater Abraham binden lassen und auf dem Opferaltar legen lassen. Isaak war bereit, sein Leben als Opfer zu geben. Und spätestens als Paulus mir dann noch erklärt hat, dass die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut, sondern die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, spätestens dann ist mir gedämmert, was ich zu tun habe. Paulus wusste es wahrscheinlich schon viel früher als ich. Aber er war so feinfühlig. Er hat gewartet, bis ich selber darauf gekommen bin. Und dann, als er diese Bitte aussprach, dann konnte ich ihm diese letzte Bitte letztlich nicht ausschlagen. Am liebsten hätte er mich noch bei sich behalten. Doch auch hier zeigt sich wieder, wie selbstlos Paulus ist. So sehr er sich auch gewünscht hat, dass ich bei ihm wäre. Er wusste genau, was ich zu tun habe. Denn wenn man Gottes Gnade, wenn man die Gnade bei Gott erlebt hat, dann kann man nicht einfach mit ungeklärten Beziehungen und zwischenmenschlichen Konflikten weiterleben. Wenn man Gnade tatsächlich erlebt hat, dann muss man gewisse Wege auf sich nehmen. Auch wenn mir jetzt gerade wieder flau wird im Magen. Denn es ist so leicht gesagt. Vom Kopf her weiß ich es. Und deswegen habe ich mich auch auf den Weg gemacht, aber mein Herz ist gleichzeitig so schwer. Ich bin froh, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern dass Tychikus bei mir ist und wir gemeinsam unterwegs sind. Tychikus ist mir zu einem treuen Freund geworden. Er ermutigt mich, immer und immer wieder weiterzugehen auf diesem Weg. Und Paulus hat uns Briefe mitgegeben, die wir überbringen sollen. Zum einen an die Gemeinde in Ephesus. Und einen zweiten Brief hat er uns mitgegeben an die Gemeinde in Kolossä. Und es ist so eine Ehre für mich, als Postbote mit Tychikus unterwegs zu sein und diese Briefe übergeben zu dürfen. Aber noch froher bin ich um den dritten Brief, den Paulus uns, insbesondere mir, mitgegeben hat. Ich bin froh, dass Paulus mir auch ein Begleitschreiben an Philemon mitgegeben hat. Darin legt er ein gutes Wort für mich ein. Oh, tut mir leid, kann es sein, dass ich mich die ganze Zeit noch gar nicht vorgestellt habe? Es tut mir leid, es muss an der Aufregung gelegen haben. Ich bin Onesimus. Der Name Onesimus, er bedeutet der Nützliche. Und mittlerweile fühle ich mich auch tatsächlich nützlich. So hat es Paulus auch gesagt. Und ich bin ein Sklave von meinem Herrn Philemon in Kolossä. Ich bin weggelaufen. Mein Weg hat mich nach Rom verschlagen. Dort bin ich mit dem Gefangenen Paulus in Kontakt gekommen. Und durch ihn bin ich gläubig geworden. Durch ihn habe ich die Gnade Gottes erlebt und kennengelernt. Und nun bin ich auf dem Weg wieder zurück zu meinem Herrn Philemon. Ich möchte ihn um Vergebung bitten. Ich möchte Dinge wieder bereinigen. Ich möchte mich wieder freiwillig in seinen Dienst stellen. Und ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht gibt es da ja auch Dinge in deinem Leben, die du bereinigen müsstest. Wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst, dann wissen wir es eigentlich, welche Dinge noch bereinigt gehören. Ich kenne einen jungen Mann, der schmerzlich erfahren hat, dass es ein zu spät gibt für solche Wege. Seine Eltern, sie haben sich getrennt, als er 10 Jahre alt war. Und er hatte daraufhin keinerlei Kontakt mehr zu seinem Vater. Als Jugendlicher und dann später auch als Student, da hatte er ab und zu mal diesen Gedanken, wieder Kontakt aufzunehmen mit seinem Vater. Doch er hat diesen Gedanken nie in die Tat umgesetzt. Bis er schließlich eines Tages die Nachricht vom Tod von seinem Vater erhalten hat. Und in diesem Augenblick, da hat er schmerzlich erfahren, dass es ein zu spät gibt für gewisse Wege. Als seine Oma dann ein paar Jahre später im Sterben lag, da hat er keine Zeit verstreichen lassen. Er ist ins Auto gestiegen und ist 500 Kilometer zu seiner Oma ins Spital gefahren. Und dort an jenem Nachmittag, dort an jenem Abend im Spital, da konnte er mit seiner Oma das erste Mal überhaupt über seinen Glauben und seine Hoffnung auf ein ewiges Leben reden. Geschwister, es gibt ein zu spät. Es gibt den Zeitpunkt, wenn wir Beziehungen nicht wieder in Ordnung bringen können. Möge Gott gnädig sein, dass ich Philemon noch einmal sehen darf. Denn ich möchte nicht den Rest meines Lebens diese ungeklärte Situation mit mir herumtragen. Gnade. It's all about Gnade. Wir sind auf Gnade angewiesen. Gnade ist das Einzige, worauf wir hoffen können in unserer Beziehung mit Gott. Und wenn wir das erlebt haben, dann kann man nicht einfach so weiterleben wie bisher. Denn Gnade verändert. Und deshalb muss ich jetzt mit Tychikus weiter Richtung Kolossä. Ich habe die Hoffnung, dass Philemon mir vergibt. Aber auch wenn nicht, egal was kommt, ich bin es meinem Herrn und Meister Jesus Christus schuldig, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn er hat so viel für mich getan. Gnade. It's all about Gnade. Und ich schließe mit dem Satz, den mein Glaubensvater Paulus am Ende vom Brief an Philemon geschrieben hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.